Der Text zur Predigt steht im Evangelium nach Markus, die Verse 14 bis 19a und 28. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Als die Leute Jesu sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, »Lehrer, ich habe meinen Sohn gebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Da rief Jesus, »Warum vertraut ihr Gott so wenig? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen?« Als Jesus mit seinen Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, »Weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben?« Wir hören die Predigt.
Eine Frage an euch, für wen ist im Alltag Rüsel normal? Ich weiß nicht, muss man Rüsel übersetzen? Ist das ein typisch niederrheinisches Wort, Rüsel? Ja, also Gewühle, Stress, Chaos. Also nochmal, für wen ist also Rüsel normal im Alltag? Ja, wenn ihr euch mal so umschaut. Also interessanterweise haben jetzt auch ein paar Rentner aufgezeigt. Das macht mir jetzt wenig Hoffnung. Ich dachte immer, irgendwann wird das mal weniger. Also Rüsel ist normal. Der Satz, wo ich hoffe, dass du den mit nach Hause nimmst heute, der so über diesem Gottesdienst steht, lautet: Gebet ist nie dringend. Gebet ist lebenswichtig. Gebet ist nie dringend, aber Gebet ist lebenswichtig. Erster Punkt: Alltagsgewühl. Das nennt man die Eisenhower-Matrix. Eisenhower, ich denke, den meisten von uns bekannt. Er war der Oberkommandierende der Alliierten für Nordwesteuropa im Zweiten Weltkrieg und dann später von 1953 bis 1961, also zwei Amtsperioden, Präsident der USA. Also ich glaube, wenn einer so ein bisschen was von Gewühl und Rüsel weiß, dann er. Und es sind so viele Dinge auf ihn zugekommen, dass er sich eine Matrix überlegt hat, um das zu ordnen. Und dann hat er mit dieser Matrix seinen Tag und seine Woche strukturiert, damit er überhaupt durchkam. Und er hat das folgendermaßen gemacht. Er hat gesagt, es gibt Dinge, die müssen sofort erledigt werden. Und das kann ich nur selbst machen. Es gibt Dinge in meinem Alltag, die müssen sofort von mir selbst erledigt werden. Und er hat diesen Quadranten in seiner Matrix, hat er Verantwortung genannt. Verantwortung. Verantwortung. Was könnte darunter fallen? Also zum Beispiel ja die Pflichten. Seine Pflichten als General, seine Pflichten als Präsident. Die Sachen, die nur er machen konnte. Probleme, Krisen, wo er eine Entscheidung treffen musste. Ja, bei uns vielleicht heute eben ja Schule, Beruf, Haushalt, Probleme, die hineinkommen ins Leben. Ich sofort selbst. Ein Quadrant. Dann gibt es Dinge, die hat er in einen Quadranten gepackt. Nicht selbst. Dinge, die müssen erledigt werden. Vielleicht nochmal hier unten zu den beiden Achsen. Ja, es gibt halt diese Dringlichkeitsachse. Ja, und es gibt die Wichtigkeitsachse. Also wir haben hier oben in dem Verantwortungsbereich sofort selbst. Das ist dringend. Ja, höchster Ausschlag dringend, höchster Ausschlag wichtig. Wichtig und dringend. Kann ich nur sofort selbst machen. Dann gibt es Dinge, die sind dringend, die kommen auf mich zu, die drängen rein, aber die sind bei der Wichtigkeitsachse nicht hoch. Und dann sagt er, die muss ich nicht selbst machen. Aufgaben, die von außen kommen, ja, wo etwas an mich herangetragen wird, was sich hineindrängt, formale Termine, die irgendwie erledigt werden müssen. Aber das muss ich nicht selbst machen, sagt er, das kann ich delegieren. Da ist es nicht wichtig, dass ich da unbedingt bei bin. Und wenn man die dann doch selber macht, weil man eben nicht das Vertrauen hat in einen anderen oder weil man nicht schnallt, dass es ja gar nicht so wichtig ist, dass ich das jetzt mache, sondern das kann eigentlich jeder, dann ist das eine Täuschung. Auch eine Selbsttäuschung. Und deswegen hat er diesen Quadranten Täuschung genannt. Täuschung. Ja, vielleicht gibt es eine Aufgabe, die kommt auf dich zu und die macht dir sogar vielleicht ein bisschen Spaß und deswegen machst du die. Und hinterher merkst du, jetzt ist mir aber die Zeit weggelaufen für eigentlich die Dinge, die nur ich machen kann und das andere, das hätte man auch gut delegieren können. Dann ist das eine Täuschung. Und dann gibt es einen dritten Quadranten, der ist halt nicht dringend und auch nicht wichtig. Nicht dringend, nicht wichtig. Und da sagt er, da müssen wir lernen, Nein zu sagen und das Ganze in Ablage P unterzubringen. Ablage P ist Papierkorb. Ja. Wenn ich da drauf einsteige, sagt er, dann ist das Verschwendung. Dann ist das nicht nur eine Täuschung, sondern dann ist es Verschwendung. Es ist also alles das, wo ich mich selbst ablenke. Wo ich vielleicht auch gerne mal auf Ablenkungen reagiere. Jetzt hat der Mann seine Präsidentschaft von 53 bis 61 gehabt. Der kannte noch nicht Social Media. Trotzdem glaube ich, da sind ganz viele Dinge auf ihn eingestürmt und er musste das sortieren und er hat Dinge gehabt, einen Quadranten gehabt, nicht dringend, nicht wichtig. Und wenn ich mich da hineingebe, dann ist das Täuschung. Dann ist das mehr als Täuschung, dann ist es Verschwendung. Ja, und jetzt weiß vielleicht jeder, was ist in diesem Quadranten bei mir drin. Verschwendung. Und dann gibt es einen letzten Quadranten und da hat er gesagt, da passieren ganz wichtige Dinge, aber die sind nicht vordergründig dringend. Sehr wichtig, aber nicht so dringend. Die drängen sich nicht so auf. Ja, zum Beispiel, ich muss mich unbedingt demnächst mit diesem Menschen treffen. Ich muss diese Aufgabe unbedingt erledigen, hat aber noch etwas Zeit. Es ist wichtig, aber nicht so dringend. Und da hat er gesagt, das ist geplant, selbst. Das passiert nicht einfach, sondern ich muss es planen. Und ich muss es auch selber machen, aber nicht sofort. Aber ich muss es planen. Wenn ich es nicht plane, passiert es nicht. Und es drängt sich nicht so sehr auf, aber es ist enorm wichtig. Und deshalb hat er diesen Quadranten Qualität genannt. Ich muss ein Ziel ins Auge fassen. Ich muss eine Strategie entwickeln, wie ich dieses Ziel erreiche. Ich muss das und das lernen, damit ich in dem nächsten Meeting eine Antwort auf diese Frage habe. Entwicklung. Qualität. Das sind die vier Quadranten in der Eisenhower-Matrix. Interessanterweise wird bis heute im Management benutzt. Manche benennen diese Quadranten ein bisschen anders, ja, aber hat durchgehalten. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die wirklich jeden Tag, jede Woche nach diesen alle Aufgaben, die auf sie zukommen, nach diesen vier Quadranten sortieren. Verantwortung, ja, dringend und wichtig. Täuschung drängt sich auf, ist aber nicht so wichtig. Verschwendung ist weder dringend noch wichtig. Qualität drängt sich nicht so sehr auf, aber ist enorm wichtig. Alltagsgewühl. Schauen wir mal rein in unseren Bibeltext. Da sind die Jünger und Jesus, und jetzt muss man ein bisschen zurückgehen. Wir sind ja in einer Predigtreihe und wir schauen uns das Markus Kapitel 9 an, Markus Evangelium Kapitel 9. Und das berichtet davon, die Jünger, drei von den Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes, waren mit Jesus auf einen hohen Berg gegangen, und dort hatte Gott so ein bisschen den Vorhang beiseite geschoben von seiner Wirklichkeit, und sie entdecken diese Herrlichkeit Jesu. Jesus erscheint ihnen dort, wie er wirklich ist, und es war so ein totales Highlight. Sie wollen da eigentlich gar nicht mehr weg, und jetzt sind sie schon auf dem Rückweg. Ja? Diese Jünger waren in ihrer tiefsten Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Frieden, nach Herrlichkeit in Gott angesprochen worden und wollten da nicht mehr weg. Und ich glaube, wir kennen das auch, dass es so Momente gibt, solche Highlights, solche Bergerlebnisse, wo du sagst, hier bleibe ich. Ich gehe hier nicht mehr weg. Aber diese Bergerlebnisse sind eben Highlights. Sie sind nicht das Normale. Und jetzt sind sie auf dem Weg zurück ins Tal. In den Alltag. Und jetzt kommen sie dort an, und jetzt hätte man ja gedacht, ja, so eine Wiedereingliederungsphase wäre ja schön gewesen. Ja? Mach mal langsam, gewöhn dich wieder dran. Sie sind kaum im Tal und da passiert ihnen das. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge, und die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Und als die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er sie. Gehen wir mal einen weiter. Einer aus der Menge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Alltagsgewühl. Menschenmasse, die verschiedensten Ansprüche, die man spürt, wo vielleicht auch, ne, der Vater kommt auf sie zu und sagt, hier, jetzt mach doch mal was. Ja, und dann merken sie, die anderen gucken schon, und was machen wir denn jetzt? Und dann kommen noch Hochgelehrte und fangen noch an, darüber theologische Streitgespräche, ob das denn jetzt richtig ist, was sie da tun oder nicht, und ob das überhaupt ein böser Geist ist und ob es böse Geister gibt und ob Jesus überhaupt Gottes Sohn ist und worüber man alles diskutieren kann. Und sie werden hineingezogen in dieses Streitgespräch und haben vielleicht auch so innere Ansprüche, dass sie doch auch jetzt dem Ganzen gerecht werden wollen. Und man wünschte diesen Jüngern irgendwie so eine Eisenhower-Matrix. Sagen, na, jetzt guckt mal, was ist wichtig, was ist dringend. Was ist Verantwortung, was ist Verschwendung, was ist Täuschung und was ist Qualität. Und ich finde interessant, in Vers 19, da lesen wir, da rief Jesus: Warum vertraut ihr Gott so wenig? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt das Kind her zu mir. Wörtlich, oh, er sagt, oh, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich glaube nicht, dass das ein Ausruf des Ärgers ist oder dass er sauer ist auf seine Jünger, sondern Jesus, der aus dieser Herrlichkeit Gottes kommt, aus diesem Frieden Gottes kommt und der in dieser Welt lebt, in diesem Alltagsgewühl, das schon die Jünger bedrückt. Ich habe mich gefragt, wie sehr muss ihn das bedrücken? Diese ständige Ansprüche, dieses Hin- und Hergerissensein, dieses Geschreie um nichts. Und das bricht da so aus ihm heraus. Wie lange muss ich das noch ertragen? Alltagsgewühl. Ein zweiter Gedanke, Alltagsqualität. Jetzt sind wir ja nicht alle Manager und müssen nicht alle das Oberkommando über die Alliierten führen und auch nicht ein ganzes Land leiten. Was könnte für uns in diesem Quadranten Qualität stehen? Was steht für uns in diesem Quadranten Qualität? Drängt sich nicht auf, aber ist enorm wichtig. Beziehung. Das ist übrigens das Einzige, was bleiben wird von unserem Leben. Beziehung. Beziehung zu mir selbst. Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Gönne ich meinem Körper Entspannung? Ruhe. Gönne ich meinem Körper Fitness. Das drängt sich nicht auf. Aber ist enorm wichtig für die Qualität meines Lebens. Beziehung zu mir selbst. Habe ich Kontakt zu mir selbst? Es geht mir nicht um so einen Ego-Trip, ja? So eine Selbstumkreisung, aber habe ich eigentlich Kontakt zu mir selbst, zu meinen Gefühlen? Weiß ich, wo ich hin will? Wachse ich innerlich als Mensch? Beziehung zu mir selbst. Geplant selbst. Es passiert nicht von allein. Ich muss es planen. Ich muss es in meinen Kalender schreiben. Ich habe das gemerkt, ich hatte eine Fußverletzung und konnte 3 Monate keinen Fußball spielen. Ich konnte ja mal meine Familie fragen, wie nett ich so war die letzten Wochen. Es war Mittwoch ein Fest, als ich das erste Mal wieder raus konnte und Fußball spielen und mal, ne, dann kann man rumschreien und rennen und ja. Wenn ich immer sage, ja, ich mach das mal irgendwann. Ja, also Beziehung zu mir selbst, geplant selbst, Termin machen. Beziehung zu meinem Mitmensch. Beziehung zu meinen Mitmenschen, vor allem zu meinen liebsten Mitmenschen, dass die Beziehungsqualität wächst, das passiert nicht von allein. Wie gehen wir um mit unseren Eltern? Wo haben wir Qualitätszeit in der Familie? Und wenn du Single bist, du bist auf Beziehung angelegt. Und wo baust du Freundschaften? Pflegst Beziehung? Kommst immer wieder raus aus dem Schneckenhaus? Oder in den Ehen? Geplant selbst, Qualität, Beziehung. Alltagsqualität. Herausgeforderter Glaube ist ja das Thema. Und jetzt diese Jünger, die sind ja herausgefordert auch, das jetzt alles zu sortieren, was da auf sie einströmt. Ist das jetzt dran, ne, für dieses Kind zu beten? Ist das überhaupt, ist das vielleicht nur eine Krankheit oder ist das was Geistliches, das zu unterscheiden? Kriegen wir das selbst hin? Brauchen wir dafür Gemeinschaft? Was ist dazu nötig? Was hilft uns an der Stelle, gute Entscheidungen zu treffen? Was hilft uns zu unterscheiden, was ist wichtig für die Qualität unserer Beziehung? Und das ist der dritte Gedanke. Was ist Gebet? Was ist eigentlich Gebet? Wir lesen hier in Vers 18, 28 und 19. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Und als Jesus dann mit den Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und den letzten Vers hatten wir unterschlagen in der Lesung gerade. Ja, und dann antwortet Jesus, solche Geister können nur durch Gebet vertrieben werden. Jetzt ist ja die Frage, was ist Gebet? Geht es jetzt darum, ja, das hat nicht geklappt, weil ihr habt nicht die richtige Formel gesprochen. Und euer Gebet war nicht stark genug. Ja, oder eure Knie waren gar nicht wund genug, weil ihr seid nicht lange genug auf den Knien rumgerutscht, um da zu beten. Geht es um diese Dinge? Ich glaube, nein, dann würden wir Gebet zu etwas Magischem herabstufen. So nach dem Motto, ich muss nur lang genug und laut genug und im richtigen Sprachmodus beten und dann passiert etwas. So wie so eine Zauberformel. Nein. Mir ist eingefallen, was Jesus an einer Stelle sagt, im Johannes 5, Vers 19. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und dann begreifen wir, warum ist Jesus immer wieder weggegangen von den vielen Leuten? Zum Teil morgens ganz früh, manchmal ganze Nächte lang, in die Einsamkeit gegangen. Dann heißt es, und er betete zu seinem Vater. Ich glaube nicht, dass Jesus die ganze Nacht geredet hat, sondern er ist ins Gebet gegangen. Das heißt, er war einfach vor Gott, hat die Stille gesucht, hat die Gemeinschaft gesucht. Und dann merken wir, Gebet ist Beziehung. Gebet ist die Beziehung zu Gott. Ich kann nur das tun, sagt Jesus, und ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und dann begreifen wir, dass hier in diesem Quadranten Qualität Beziehung, da ist das Gebet angesiedelt. Gebet ist nie dringend. Drängt sich nicht auf. Und am Anfang werde ich vielleicht gar nicht merken, dass ich schon länger gar nicht mehr in Beziehung bin zu meinem himmlischen Vater. Ist nie dringend, aber lebenswichtig. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Beziehung zu Gott. Gebet. Das ist der Quadrant, würde Jesus sagen. Darum geht's. Und was passiert eben, wenn ich an der Stelle nicht in Verbindung bin mit Gott? Ich fange an und ich sage euch das ganz ehrlich, ich predige das überhaupt nicht als jemand, der jetzt das weiß und begriffen hat. Und jetzt sage ich euch mal, wie es geht. Die letzten Wochen waren in meinem Leben eher genau das Gegenteil. Es war so viel zu erledigen und zu tun und Gebet ist nicht dringend. Und selbst wenn es im Kalender stehst, ja, manchmal habe ich so stille Tage eingetragen und dann, das ist ganz schnell das erste, habe ich jetzt keine Zeit für. Ich muss das und das noch regeln und erledigen. Und dann passiert etwas, dann denke ich irgendwann, es hängt alles an mir. Ich bin so wichtig, dass ich muss das jetzt machen. Ich habe keine Zeit fürs Beten, keine Zeit für Beziehung zu Gott. Und dann fängt das irgendwann an zu kippen. Dann am Anfang denkt man, ja, ich bin wichtig und ich mache das, ja, ich kriege das hin. Und dann irgendwann merkt man, boah, das wird immer mehr und immer größer. Und dann kippt das so, dass man sagt, boah, warum machen die anderen eigentlich nichts? Warum hängt das alles an mir? Ja, weil ich es mir genommen habe. Ich habe deinen Jünger darum gebeten, ihn zu heilen, und sie konnten es nicht. Nein, sie konnten es nicht. Wisst ihr, ganz interessant, der Vater, der kommt, und dann, wenn man nochmal reinschaut, was sagt er? Wir können es nochmal einblenden. Ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Ich wollte meinen Sohn zu dir bringen, Jesus, sagt er. Und ich sage das jetzt mal ganz hart. Und die Jünger standen im Weg. Jesus ist gerade nicht da. Okay, wir regeln das. Und der Junge ist immer noch nicht bei Jesus. Da sagt Jesus dann am Ende, jetzt bringt ihn her zu mir. Und das ist auch Beten. Ja, Beten ist nicht nur, dass ich Beziehung lebe zum Vater, sondern Beten heißt, ich stelle die anderen Menschen in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Jesu. Ich stelle die Aufgaben, die Herausforderungen, die Probleme, ich stelle sie in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Jesu. Ich bringe sie ihm. Und das ist mein Gebet, das ist ganz oft, wenn wir als Mitarbeiter um 9:30 hier sitzen und beten, dann beten wir schon mal, Herr, hilf, dass wir dir heute nicht im Weg stehen. Dass du wirken kannst zu den Menschen, die kommen, zu den Kindern, die kommen. Hilf, dass wir dir nicht im Weg stehen. Beten heißt, ich stelle andere Menschen. Zuerst heißt beten, ich komme selbst nach Hause. Ich komme nach Hause zum himmlischen Vater. Und dann, nur wenn ich dort zu Hause bin, dann kann ich andere einladen, das ist auch beten, andere einladen auch in dieses Zuhause. Das ist beten. Gebet ist Beziehung zu Gott und gehört in diesen Quadranten. Und da steht unten drunter geplant selbst. Es ist nicht dringend. Drängt sich nicht auf. Ich muss es planen. Aber es ist lebenswichtig. Ute Feldmann-Werner hat davon gesprochen, dass wir ja einen Neubau planen. Und jetzt ist es so, die Unterlagen liegen noch beim Bauamt und es zieht sich etwas. Und wir haben irgendwann gesagt im Leitungsteam, wir wollen nicht das jetzt nur als eine leidvolle Zeit irgendwie sehen, ja, es geht nichts vorwärts, sondern wir wollen das auch als ein Geschenk Gottes annehmen, dass diese Zeit da ist. Und wie gestalten wir diese Zeit? Man sagt, wenn ein Raum 85% voll ist, so wie jetzt hier dieser Raum, und jemand kommt zum ersten Mal, dann sagt er, der Raum ist voll und traut sich vielleicht nicht nochmal wiederzukommen oder traut sich auch nicht noch jemand anders mitzubringen. Deswegen wollen wir ja neu bauen. Aber was machen wir bis dahin? Was machen wir bis dahin? Und wir haben überlegt, wir wollen einen Livestream einrichten. Nicht ein Livestream, der dann parallel im Internet läuft, sondern der parallel in einem Gruppenraum läuft. Und wir wollen eben Platz schaffen hier in diesem Raum, in dem 30 Menschen regelmäßig in den Nebenraum gehen und dadurch hier wieder Platz ist, dass Gott Menschen zu sich nach Hause rufen kann. Diese Menschen haben sich schon gemeldet. Und es haben sich Mitarbeiter gemeldet, die mit einsteigen in diesen Bereich. Wir haben auch schon, ihr habt das gesehen, hier Kameras montiert und so. Das ist alles dafür, denn der Start ist nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag um 17 Uhr ist wieder Fiesta-Gottesdienst, den ganz stark die Jugend vorbereiten. Und mit diesem Fiesta-Gottesdienst startet auch dann kontinuierlich der Livestream. Und jetzt würde ich mal bitten, dass alle mal unter den Stühlen nachgucken. Guckt mal, ob ihr da irgendwie was findet, einen gelben Zettel. Guckt auch unter den paar leeren Stühlen, die noch da sind. Wer jetzt so einen Zettel hat, könnt ihr den einfach mal hochhalten. Schaut euch mal einmal um, alle miteinander. Also das sind 30 Zettel. Keine Sorge. Das heißt jetzt nicht, dass wer einen Zettel hat, der muss nächste Woche rübergehen. Nein, wir haben schon die 30. Wir wollten einfach nur noch mal deutlich machen, ja, so viele Stühle werden demnächst frei sein. Und Gebet ist Beziehung zu Gott. Wir können nicht selbst. Wir können manches vorbereiten. Aber das Wesentliche tut Gott. Und Gebet heißt auch, Menschen in Gottes Gegenwart einladen. Herausgeforderter Glaube. Und ich lade ein, dass wir jetzt miteinander beten. Dass wir beten, dass Gott diese 30 Stühle nutzt, um Menschen einzuladen. damit Menschen ein neues Zuhause finden. Dass wir beten, dass Gott unsere Herzen berührt und unsere Herzen öffnet, dass wir ja diese neuen Menschen sehen, dass wir auch unter der Woche vielleicht für Menschen beten. Vielleicht hast du sogar einen Menschen vor Augen, wo du sagst, den würde ich gerne mal mitbringen. Dann bete für ihn. Ihr könnt gerne beten dafür, dass diese ganzen technischen Dinge funktionieren. Es funktioniert noch nicht alles. Wir haben noch eine Woche. Wir sind dran. Aber auch dafür zu beten, dass Gott uns die richtigen Ideen schenkt. Es gibt so viel, für das wir beten können. Und dass wir dann, wenn der Neubau fertig ist, vielleicht schon mit 30 neuen Menschen, die Gott schon geschickt hat, hinübergehen und wieder alle zusammen sind dort in diesem neuen Raum. Ich lade ein, jetzt zu beten. Und ich bitte euch, betet kurz und laut. Und dann sagen alle anderen laut Amen und stellen sich dahinter. Amen heißt ja, so soll es sein. Und Ute Feldmann-Werner wird diese Gebetszeit dann mit einem Gebet hier vorne abschließen.